Hallo und herzlich willkommen zu dieser kleinen Bonusfolge des nerdigen und niveauvollen Trash Talks. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan und an meiner Seite habe ich, wie jedes Jahr kurz vor den Oscars, die wunderbare Jasmin Neitzel. Hallo.
Hey, hi. Es ist echt eine liebgewordene Tradition geworden.
Ja, absolut. Vor allem, weil du so viel kompetenter bist, weil du ja eine Filmpodcasterin und Filmradiomoderatorin bist. Magst du das ganz kurz mal erzählen, damit alle wissen, wie kompetent du bist?
Naja, kompetent bestimmt auch, aber ich sehe vor allen Dingen viele Filme. Genau, ich mache halt neben Nerd ist ihr Hobby, was ja auch als Podcast öfter mal Popkultur- und Filmthemen aufgreift, um sie eben mit anderen Nerd-Dingen wie Rollenspiele in Verbindung zu setzen, auch Filmrezensionen bei Filmriss auf Radio Blau. Das ist ein freies Radio hier in Leipzig, wo ich wohne, ist aber auch als Podcast empfänglich. Und da besprechen wir jeden Samstag die Neuerscheinung der Woche. Und entsprechend komme ich dazu, viele Filme auch einfach tatsächlich zeitnah zu sehen.
Und wie immer fangen wir so eine kleine Oscar-Bonus-Folge natürlich mit ein bisschen eine Metafrage an. Und dieses Jahr lautet meine Metafrage: Warum war das vergangene Filmjahr so schlecht? Und ich weiß, ich tue das jetzt ein bisschen das als Entschuldigung nehmen, weil ich so wenig Oscar-Filme gesehen habe. Aber ich glaube, wir waren das sogar letztes Jahr, dass ich Witze drüber gemacht habe. Naja, außer Dune Part 2 wird ja überhaupt nichts einen Oscar gewinnen, weil es einfach nichts Gutes gibt. Und wenn ich mir so angucke, was dieses Jahr so nominiert ist, da ist jetzt nicht so viel dabei, was, ich will jetzt nicht sagen Mainstream ist, aber was so in einem Durchschnittskino in einer Klein- oder Mittelstadt bei uns in der tiefsten Provinz laufen würde.
Das sehe ich jetzt nicht als ein schlechtes Filmjahr. Es war halt ein Kinojahr, das wenig Blockbuster zu bieten hatte. Und das merken die Kinos auch und es ist bedauerlich für sie. Aber ich sehe es überhaupt nicht als ein schlechtes Filmjahr, sondern als eins der besten, das ich in meinen Lebzeiten erlebt habe, 2024. Wir hatten derartig viel gutes Kino von marginalisierten Menschen, von Queers mit Themen, die sonst wenig besprochen wurden. Also in der Oscar-Nominierung werden wir halt nur einen Bruchteil davon sehen, aber sowas wie Mummy Water, was letztes Jahr schon im Oscar eingereicht gewesen ist, kam dieses Jahr in deutschen Kinos, halt Schwarz-Weiß-Film, der neue Kameratechniken entwickelt hat, um schwarze Menschen filmen zu können. Das war 2024. Wir hatten mit I Saw the TV Glow und Cuckoo Filme mit ganz zentralen Transfiguren und teilweise auch Trans-Themen. Female Rage ist unter anderem mit Blink Twice und auch den Yorgos Lanthimos-Film präsent gewesen. Also ich sehe es als ein gutes Filmjahr, das leider, weil so vieles nicht mainstreamig genug war oder weil die Kinos es auch nicht irgendwie an die Leute bringen konnten, kommerziell weniger erfolgreich gewesen ist. Künstlerisch sehe ich da schon einiges, was passiert ist.
Okay, dann bleiben wir noch mal ganz kurz bei den schlechten Filmen und wechseln ganz kurz zur Goldenen Himbeere. Und das ist vielleicht ganz interessant, weil wir gleich auch bei den Oscars darüber reden werden, dass in beiden Fällen ein Musical ganz oben auf der Nominierungsliste steht. Und bei der Goldenen Himbeere hat der zweite Joker-Teil tatsächlich 7 Nominierungen bekommen. Sogar noch vor Borderlands, der sogar bei uns im Podcast ziemlich verrissen worden ist. Und Madame Web, Megalopolis, Wagon, Unforced, Craven the Hunter, Argyle und The Crow. Das heißt, Verfilmungen, Neuauflagen, Videospielverfilmungen sind Fortsetzungen, wie bei Joker, sind alle nicht so gut weggekommen. Aber es gibt einen Film, der ist bei dir nicht sehr gut weggekommen, obwohl er tatsächlich schon ein paar Preise gewonnen hat. Und er hat mit Abstand die meisten Nominierungen bekommen, denn ich lag letztes Jahr mit meiner Prognose für Dune Part 2 ziemlich weit daneben. Denn Dune Part 2 hat nur 5 Nominierungen und es ist nur Platz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nur Platz 7. Also ich lag wirklich weit vorbei an dem tatsächlichen Kinometa dieses Jahr. Und ich weiß, du magst diesen Film nicht. Ich habe mich ein bisschen informiert heute und verstehe, glaube ich, bereits, warum du ihn nicht magst. Aber vielleicht magst du den Leuten mal erklären, warum du ihn nicht magst.
Wir sprechen, glaube ich, über Emilia Perez. Die Goldene Himbeere halte ich halt für eine reine Hater-Veranstaltung und der Joker würde exakt gemacht, um solche Leute zu ärgern. Also ist, glaube ich, jede Nominierung für die Goldene Himbeere da ein Erfolg des Regisseurs, der eben einen Haufen Geld anzünden wollte, Joker-mäßig. Also sehe ich alles als im Rahmen des Erwartbaren bei Joker für Lee Adil. Aber ja, wir sprechen über Emilia Perez und das ist ein Film über eine Transfrau in Mexiko, Drogenbaronin, die eben ihre Transition macht mit Hilfe einer Anwältin und dann zurückkehrt, um humanitären Kram zu machen, während sie Miss Doubtfire-mäßig versucht, wieder in ihrer Familie Anschluss zu kriegen. Das Ganze wird von sowohl MexikanerInnen als auch Transmenschen komplett nicht gemocht, denn es ist ein Film, der kein Interesse an seinem eigenen Thema hat. Das Ganze übrigens als Musical gefilmt und Jacques Audriard, der Regisseur, nutzt hier Aneignung als seine Kernmethode des Schaffens. Er hat gesagt, ich habe hier eine Idee und die ist gut genug. Ich brauche nicht weiter recherchieren. Ich weiß, was ich erzählen will. Und so hat er halt einen Film gedreht, ohne MexikanerInnen zu beteiligen, ohne Spanisch zu sprechen, in dem Spanisch gesungen wird, in dem es halt um wichtige kulturelle Probleme in Mexiko geht. Nebenher erzählt er eine Transitionsgeschichte, aber komplett aus einer Cis-Perspektive, wo es halt so um so ein Feel-Good-Gefühl geht. Und am Ende darf der Hauptcharakter auch im Feuertod sterben und dann so als Vorbild und heilige Figur gelten. Und die Akzeptanz von Cis-Menschen ist das Wichtigste in allem. Und Mexiko muss sich nur auf seine weibliche Seite besinnen und Care-Arbeit mehr in den Mittelpunkt stellen. Und dann löst sich das auch mit den Drogenkartellen. Das können die alles selber machen. Das sind so die Botschaften, die da durchkommen mit einigen der unverständlichsten Lieder, die man seit langem gehört hat. Es scheitert als Musical, es scheitert als Drogenfilm, es scheitert als Film über Transmenschen. Also ich fand den Film halt einfach wirklich nicht gut. Also abgesehen von allem Moralischen und Inhaltlichen, auch handwerklich, ist das kein guter Film. Und man merkt es halt schon daran, dass eben jemand da Regie führt, der die Sprache nicht spricht und einfach so, ach, das ist so eine musikalische Sprache, da kann ich ja machen, was ich will und auch nicht versteht, wie Musicals funktionieren. Und es ist halt einfach komplett Hybris, wie gut er sich das eingebildet hat. Dennoch wird dieser Film viele Oscars gewinnen, war schon in den Nominierungen jetzt überdurchschnittlich bedacht und ein gewisser Menschenschlag, so von diesen Hollywood-Menschen, wird jetzt ja die Daumen drücken für Emilia Perez. Und das wird sein, was sie für Transmenschen tun die nächsten 4 Jahre. Und dann werden sie wütend sein, dass wir das nicht zu schätzen wissen, diesen großen Akt. Weil es ist halt ein Film, der eben Transmenschen als Konzept so vorstellt, aber eben auch ja zeigt, man muss sie nicht ernst nehmen oder auf sie hören. Kann man halt auch einfach so als Geschichte erzählen. Zumindest das ist, wie ich es lese, viel gut Film für Cis-Menschen.
Nun, hast du ja schon so angesprochen, dass nichts an diesem Film own voice ist, weil, sagen wir mal, fremde Personen auf ein Thema blicken, sowohl Mexiko als auch trans. Was ist denn in diese Richtung so das Bare Minimum, was man erreichen muss? Also beispielsweise, ich käme jetzt als ich, Philipp, von der Filmhochschule und möchte, weil ich dich cool finde, eine Biografie von dir verfilmen. Könnte ich das machen? Oder geht das nicht, weil ich nicht den richtigen Blick quasi auf deine Biografie habe?
Nee, das also natürlich kann Biografien filmen, auch über Menschen, die eine andere Identität haben als man selber. Was ich Jacques Audriard vorwerfe, ist, dass er bekennend kein Interesse daran hatte. Also er hat ja sozusagen für sich entschieden, nicht zu recherchieren, sondern mit so einem, es reicht, was ich mir vorgestellt habe, um meine Vision umzusetzen. Meine Geschichte zu erzählen, reinzugehen. Und das halte ich eben für den Ansatz, mit dem man nur daneben greifen kann. Also man braucht ja wohl ein Interesse an dem Thema, das man erzählen will, oder an der Demografie, die man erzählen will. Und es gibt durchaus einen kleinen Own-Voice-Anteil in Emilia Perez, nämlich die Hauptdarstellerin Carla Sophie Gasson. Das ist eine Transfrau, die auch sozusagen die Vortransitionsrolle spielt. Und das ist halt auch ein Grund, warum der Film in manchen Stellen Oscar nominiert ist und gar nicht verkehrt, weil da wurde schon mit viel Make-up gearbeitet und oft wurde ja bisher darauf verzichtet, Transmenschen in Rollen von Transmenschen zu casten, sondern das cis zu besetzen. Da bin ich am Ende doch ganz zufrieden, dass sie das gemacht haben und ich möchte auch Carla nicht vorwerfen, dass sie Geld genommen hat und einen Job gemacht hat.
Dann kommen wir vielleicht jetzt mal zu den Kategorien und entgegen unserer Planung muss ich doch mal noch mal ganz spontan was ändern, weil wir ja gerade über Emilia Perez reden, die ja ein Musical ist. Und das Einzige, wo ich jetzt wirklich zu 100% mitreden kann, ist tatsächlich bei den besten Filmsongs, weil ich habe mir vorhin noch mal alle angehört. Und ohne dass ich jetzt mich so viel über diesen Film informiert hatte, muss ich zugeben, dass die Lieder, und es sind ja sogar zwei nominiert, wirklich scheiße sind. Ihr wisst ja, letztes Jahr schon bei Barbie habe ich mich ja aufgeregt, weil von Barbie das falsche Lied gewonnen hat, denn das andere war fantastisch. Aber hier war der wirklich beide scheiße.
Ja, die werden, also es gibt auch kein besseres. Also das ist kein gutes Lied da drin in dem ganzen Soundtrack. Also das sind noch die erträglicheren, aber ja, halte ich für eine der schlechtesten Kategorien dieses Jahr. Bester Filmsong. Ich muss sagen, 6888 habe ich nicht gesehen, Sing Sing auch nicht, deswegen kann ich das nicht vollends beurteilen, wie die im Kontext rüberkommen. Aber ich weiß, dass Compress Repress zum Beispiel vom Challengers Soundtrack nicht nominiert wurde oder einige der großartigen Stücke vom I Saw the TV Glow Soundtrack, die extra so geschrieben wurden, dass sie klingen, als würden sie im Bronze, also der Bar in Buffy, spielen können. Also es ist halt, es gab auch einfach gute Originallieder, die dieses Jahr gelaufen sind und diese sind es nicht.
Nein, absolut nicht. Ich war wirklich enttäuscht. Es gab überhaupt nichts, was mir wirklich gefallen hat. Ich war sehr oft eher abgeschreckt. Ich glaube, was mir noch am besten gefallen hat, wie gesagt, auf niedrigem Niveau, war Like a Bird aus Sing Song. Ich glaube, was, sagen wir, meiner Oma oder so gefallen würde, wäre Never Too Late von Elton John. Das klingt halt, wie Elton John klingt.
Ja, also das kann man abschreiben, die Kategorie, würde ich sagen.
Absolut. Dann gehen wir mal die Wikipedia-Seite, die deutsche, von unten nach oben durch. Und kommen vielleicht mal zu was Erfreulichen, weil Deutschland hat es tatsächlich mal wieder geschafft, irgendwie für einen Oscar nominiert zu sein.
Und wenn es ist, damit einem iranischen Film eine Heimat gegeben zu haben, denn Mohammad Rasulovs Die Saat des heiligen Feigenbaums ist nominiert worden als bester internationaler Film und ich finde auch durchaus zu Recht. Also für mich ist das jetzt kein perfekter Film, der hat dramaturgische Schwächen, aber das sehen andere Leute auch anders, also wie das Ganze konstruiert ist, aber es ist halt ein Thriller, der innerhalb einer Familie während der Proteste um Kopftücher im Iran spielt, jetzt in der letzten Zeit und mit Guerilla-Methoden und dem Regisseur, der nur am Telefon Anweisungen geben kann und so, dort im Land gedreht und wirklich Tiefe drin, wirklich Spannung drin. Absolut fand ich sehenswert.
Schauen wir mal, wie der sich dagegen Emilia Perez schlägt, denn der ist auch als bester internationaler Film für Frankreich nominiert.
Genau. Und außerdem ist Flow, das ist ein Animationsfilm für Lettland, nominiert. Und Für immer hier aus Brasilien. Den beiden werden wir noch öfter begegnen. Und dann der schwarz-weiß True-Crime-Film Das Mädchen mit der Nadel aus Dänemark. Würde ich sagen, da ist es eher ein Achtungserfolg, nominiert zu sein. Es werden wahrscheinlich eher die in anderen Kategorien auch schon Punkte sammeln konnten, Siegchancen haben. Ich würde es dem Feigenbaum gönnen, aber ich kann auch nichts dagegen sagen, wenn jetzt Für immer hier oder Flow gewinnen würde. Emilia Perez ist nicht der beste Film aus dieser Auswahl.
Dann überspringen wir mal die ganzen kleinen Kategorien, so Kurzfilme, Kurzdokufilme und so weiter. Es sei denn, du hast jetzt eventuell irgendwas, wo du drüber reden möchtest.
Nee, ich würde einfach direkt mit den Animationsfilmen weitermachen.
Ja, ich habe zumindest 3 von 5 gesehen. Das ist für mich ein sehr guter Schnitt tatsächlich. Aber erstmal nominiert sind, wie du schon gesagt hast, Flow, Alles steht Kopf 2, Memoir of a Snail, das ist ein witziger Titel übrigens, Wallace und Gromit, Vergeltung mit Flügeln und Der wilde Roboter.
Was ein Banger, ja.
Ja, ja, absolut.
Es gibt keinen Film, den ich es gönne. Ich habe halt Wallace und Gromit nicht gesehen. Oder noch nicht, aber ansonsten wirklich. Also mochte ich alles, was ich davon wahrgenommen habe. Und ich würde jetzt eher aus einem Underdog mal was gönnen. Mich freuen, wenn sowas wie Flow da tatsächlich den Oscar mitnimmt, aber das ist eine Kategorie, wo ich mich für alle freuen könnte.
Ich glaube, mein Herz schlägt für den wilden Roboter, auch wenn es wirklich, ich glaube, der kinderlichste Kinderfilm ist. Aber der sieht schon richtig gut aus und auch so ein bisschen mit guter Message und so, wie halt so gute Kinderfilme sein sollen. Aber andererseits, ich glaube, jedes Elternteil auf der ganzen Welt liebt Wallace und Gromit, weil man damit die Kinder ruhig stellen kann und es ist mal nicht Peppa Woods ist. Deswegen, ich glaube, Wenn sehr viele Eltern dabei sind in der Oscar-Jury, dann wird es Wallace & Gromit.
Oft wird halt das gewinnen, was den Kindern gefällt, tatsächlich, ja. Aber ich mochte den wilden Roboter auch auf einer emotionalen Ebene sehr. Und aber das erbauliche Kategorie, würde ich sagen.
Absolut.
Ja, Spezialeffekte, da sind ein paar Filme, die nur da nominiert sind. Denn Ennio Romulus bekommt hier Anerkennung. Genau wie Better Man, die Robbie Williams Story und Planet der Affen, New Kingdom. Und zusätzlich von den Großen sind Dune Teil 2 und Wicked nominiert worden. Es ist nichts dabei, wo ich sage, das hat es nicht verdient. Erstaunlich ist, dass in 3 der Film Affen animiert wurden, also Planet der Affen, Wicked und Better Man. Ich liebe Better Man, das ist so ja mein Musical-Highlight bisher in dieser Saison gewesen, den fand ich richtig, richtig gut und da sind auch gute Effekte drin, wie der Affe halt genutzt wird. Dune natürlich ist eine erwartbare Nominierung, würde ich sagen. Alien Romulus macht halt viel mit Schwerelosigkeit, das ist auch immer cool.
Ja, genau. Und der hätte es wahrscheinlich sogar sicher den Oscar, wenn er nicht diese eine Hauptfigur so hässlich animiert hätte.
Ja, das ist halt so ein Ding, wie man halt mit digitaler Reproduktion umgeht. Also, sie haben halt ihn um als seine Roboterrolle halt reingecastet und das Ganze eben komplett animiert und die Stimme halt mit Respeech nachvertont. Respeech wurde übrigens auch in den Liedern von Emilia Perez verwendet, um halt sozusagen bestimmte Töne treffen zu lassen und in The Brutalist, um den ungarischen Akzent gerade zu ziehen. Also sie sind nicht die einzigen, die es verwendet haben, aber ich sage mal, es ist die prominenteste Anwendung von diesen sozusagen Totenbeschwörungen per digital.
Ja, genau.
Welche haben dich am meisten beeindruckt von den visuellen Effekten, wenn du eine Wahl treffen müsstest?
Das ist eine sehr gute Frage. Mittlerweile bin ich ja so weit, dass ich verstanden habe, dass beste visuelle Effekte nicht bedeutet, was am coolsten am Computer gemacht wurde, sondern wo sich das am besten zusammenfügt. Und also ich meine, einen Affen organisch in eine Welt einzufügen, wie bei Better Man, das ist schon eine Leistung. Das Einzige, Ich kann es dir nicht ganz genau sagen. Ich würde dir sagen, wen ich nicht nehmen würde, nehme ich Wicked, weil mir das dann doch zu künstlich aussieht, auch wenn es eine Designentscheidung ist. Aber das ist alles so persönlicher Geschmack. Also Ich glaube, das ist so ein bisschen wie Animationsfilm. Da ist nichts, was es nicht wirklich zumindest ein bisschen verdient hätte, einen Oscar zu bekommen.
Ja, sehe ich auch so. Und genau, meine Sympathien für Batman tragen mich halt da einfach zu den Daumen zu drücken. Aber vom Handwerklichen, ja, genau. Als nächstes haben wir bester Ton. Ich würde sagen, ich hätte da gern Challengers gesehen, weil Ton da so
prominent
ist. Aber wir haben Wicked, wir haben Dune, wir haben Emilia Perez, wir haben Like a Complete Unknown, das ist eine Bob Dylan-Biografie, die noch nicht draußen ist, und Der wilde Roboter. Finde ich ungewöhnlich und auch interessant, dass da ein Animationsfilm für den besten Ton nominiert ist. Aber ja, ich würde hier keinem es komplett missgönnen. Emilia Perez ist halt auch wieder jetzt nicht der herausstechendste dieser Filme. Und am Ende, ja, lebe ich damit, was sie halt daneben. Bin ich nicht so emotional.
Ich glaube, ich würde da bei Dune bleiben, weil Der wilde Roboter, den ich fantastisch finde, ist mir irgendwie tonmäßig gar nicht in Erinnerung geblieben, im Gegensatz zu Dune Part 2. Ich glaube, ich könnte aber auch mit Wicked leben. Ich habe zwar den Film nicht gesehen, aber sehr viele Ausschnitte kann man doch bei YouTube gucken. Und ich tue mich ja manchmal schwer bei Musicals, dass es so ein bisschen die Verständlichkeit und so fehlt, weil es alles überlagert und Abmischung nicht ganz so optimal ist. Und bei Wicked habe ich aber das, was ich gehört habe, gesangsmäßig, immer richtig gut verstanden, und das ist halt doch bei Musicals seltener, als ich mir das wünschen würde. Deswegen wäre ich ja auch mit Wicked zufrieden tatsächlich.
Ja, wir haben dann bester Schnitt als nächstes. Da haben wir Anora, Conclave, Der Brutalist, Wicked und Emilia Perez. Und den Schnitt fand ich bei Emilia Perez aktiv schlecht. Das wäre für mich eher eine Himbeerenkategorie für den Schnitt gewesen. Aber die anderen machen es gut, und The Brutalist schafft halt mit seinem Schnitt unterschiedliche Locations in eben einen eigenen, in eine eigene Schnittsprache einzubinden oder unterschiedliche Perspektiven auch durch den Schnitt zu zeigen. Und da ist es halt am meisten als Werkzeug der Erzählung drin. Deswegen kann man das natürlich würdigen, aber das macht es halt auch nur zum plakativsten Schnitt und nicht notwendigerweise zum besten. Anora und Conclave würden dann auch nicht funktionieren ohne Schnitt.
Ja, absolut. Conclave sowieso dieses Jahr mein Herzensfilm. Also ich würde denen wirklich alle Oscars gönnen, weil kein Film hat mir so gefallen dieses Jahr. Selbst Dune, ne? Und Dune ist ein fantastischer Film, und wahrscheinlich, wenn ich eine Punktewertung oder Note geben müsste, dann würde wahrscheinlich der zweite Dune-Teil sogar noch einen halben Punkt mehr kriegen als Conclave. Aber irgendwie, Conclave war der Film, der mich dieses Jahr wirklich gepackt hat, wo ich immer noch drüber nachdenken muss.
Ja, man muss ja auch nicht immer sozusagen, Qualität ist nicht das Einzige, was ausmacht, ob ein Film gefällt.
Ja.
Ja, beste Filmmusik, da ist Wicked nominiert, obwohl es halt das Musical aufgreift. Dann haben wir Emilia Perez, Der wilde Roboter, Brutalist und Conclave. Nicht nominiert ist Dune Teil 2, weil zu viel aus dem ersten Teil aufgegriffen worden sein soll.
Naja, es ist halt eine Fortsetzung, ne? Da wünscht man sich ja auch, dass die gute Musik fortgeführt wird. Ich glaube, damit würde ich sogar klar gehen. Das ist zum Beispiel einer von diesen Kategorien, wo ich wirklich den Film gesehen habe und gedacht habe, das ist richtig fantastisch, und das war bei Conclave die Filmmusik. Und ich meine, die ist auch wirklich im Hintergrund, die drängt sich nicht auf, aber du spürst quasi im Hintergrund, wie geil die ist.
Ja, ich fürchte, hier wird Emilia Perez gewinnen, aber ja, ich gönn's allen anderen. Dann Make-up und Frisuren, das
dein Leib- und Magenthema.
Eines, ja, Emilia Perez hat eine Nominierung hier, und ich halte sie durchaus für gerechtfertigt, eben weil wir so viel Veränderung in Emilias Pre-Transition-Gangster selbst sehen und auch da die vergehende Zeit an Figuren gezeigt wird. Also da möchte ich jetzt tatsächlich diesmal nicht sagen, dass es schlecht wäre. Dann Wicked, was auch, also Ariana Grande in Blond funktioniert, dass die grüne Haut funktioniert von der anderen Hauptfigur. Dann haben wir Different Man. Da geht es um jemanden, der so eine Verwachsungskrankheit hat und da wird Sebastian Stan halt sozusagen mit Verwachsung ausgestattet. Das ist auch auf jeden Fall beeindruckend. Dann The Substance, was mich richtig gefreut hat, weil das ist halt Body Horror, der da gezeigt wird im Make-up und Alterungseffekte und ganz fantastisch. Nosferatu, auch sehr gut gemacht, aber hier bin ich ganz, ganz klar für The Substance. Für die handgemachten Effekte alleine.
Ich würde wahrscheinlich Nosferatu sagen, weil es den einzigen Film, den ich davon gesehen habe und der aber auch wirklich vom Make-up und von den Frisuren und so gut aussah. Wobei man sagt ja mal so vorurteilsmäßig, die Oscars lieben es, hässliche Menschen zu nominieren oder auszuzeichnen. Und ich meine, wenn Sebastian Stan, der ja wirklich gut aussieht, in hässlich gemacht worden ist, dann a different man.
Ja, wobei The Substance, Demi Moore auch und Margot Qualley entstellt werden durch Make-up und Nosferatu, Skarsgård ist ja halt auch kaum zu erkennen bei dem Make-up. Also ja, es ist viel Make-up, das hässlich gemacht. Also die Nominierung geben uns hier schon mal recht. Ja, Kostümdesign Konklave. Ja klar, sie haben ihre Roben an, dann Nosferatu, der das Biedermeier wiederbelebt. Like a Complete Unknown, halt die 60er Jahre, Wicked und tatsächlich Gladiator 2.
Das verstehe ich so gar nicht tatsächlich. Also ich bin jetzt kein Experte für Kostümdesign, aber spätestens gleich irgendwie in den ersten 10 Minuten, wenn ich da Boob-Armor sehe, dann denke ich mir jedes Mal so, muss das sein.
Ja, es ist halt, also vielleicht musste es, keine Ahnung, aber es ist schon halt Sandalenquatsch, der Gladiator.
Ja.
Ich persönlich mochte das Nosferatu sehr zu schätzen, aber möchte jetzt halt auch nicht die anderen irgendwie geringer. Also ich bin für das Nosferatu beim Kostümdesign.
Ja, da kann ich vollkommen mitgehen. Das ist so eine von diesen Kategorien, aber es geht ja jedes Jahr so tatsächlich, dass ich immer nicht ganz so verstehen kann, wenn du so in Anführungszeichen realistische Klamotten nimmst, warum die jetzt einen Oscar kriegen sollen. Also weiß ich nicht, gerade Konklave, ne? Wie gesagt, mein Leib- und Magenfilm letztes Jahr. Also das sind ja quasi 0815 Haushaltsroben, die anhaben. Quasi Berufskleidung. Weiß ich nicht, wenn ich jetzt mit meiner Berufskleidung auf Arbeit gehe, ob das jetzt einen Kostümdesignpreis gewinnen würde, ich vermute nicht.
Ja, es geht ja darum, eine Geschichte mit dem Kostüm zu erzählen, dass es zu den Figuren passt und den Film voranbringt. Und
dann hat Konklave das aber nicht verdient, ehrlich. Und ich weiß, ich liebe diesen Film, aber nein.
Okay. Ja, dann würde ich weitergehen zum Szenenbild. Da haben wir Der Brutalist. Ja, bin ich auf jeden Fall schon mal geneigt. Dann Wicked. Dann wieder Konklave. Dann Nosferatu und Dune Teil 2. Und ich sag mal, harte Konkurrenz. Also die haben alle gute Sets.
Ja. Hier tue ich mich tatsächlich echt schwer. Wobei, natürlich für Konklave. Also ich weiß von dem, was ich so mitbekommen habe, was so die FilmkritikerInnen da draußen sagen. Ich glaube, die sind alle so in Richtung Der Brutalist tatsächlich unterwegs. Aber ich meine, alles, was ich gesehen habe, sah gut aus. Also ich würde mich, wenn ich jetzt ein Oscar-Juror wäre, mich sehr, sehr, sehr schwer mit dem Thema tun. Weil einfach alles wirklich toll aussah. Also selbst Wicked irgendwie, wie gesagt, ich mag ja den Look nicht, weil er so künstlich und bunt ist, aber selbst der ist ja fein komponiert, was die Szenen angeht.
Genau, der funktioniert bei Dune, möchte ich halt die G-Day Prime-Sequenz, also die auf dem Harkonnen-Planeten, würdigen.
Die ist fantastisch.
Wo sie halt so faschistische Architektur gebaut haben für ihre Welt und sozusagen, weil sie Arrakis verlassen, nochmal neues Worldbuilding machen mussten, das fand ich schon durchaus, ja, insgesamt beeindruckend. Aber ich bin mit allen fein, mit halt einem leichten Hang Richtung Dune.
Okay, dann sage ich einfach jetzt Nosferatu, damit es ein bisschen ausgeglichen ist.
Ja.
Und wir verlieren ja sowieso, weil wir dann der Brutalist sowieso gewinnt.
Das ist auch nicht unverdient.
Eben.
Ja, dann beste Kamera.
Jawohl, da haben wir Nosferatu, Der Brutalist, Dune Teil 2, Emilia Perez und Maria.
Maria Callas Biopic mit Angelina Jolie. Habe ich noch nicht gesehen.
Ich auch nicht. Ich habe nur gehört, dass es wohl auch einer von den Snaps war, weil wohl Angelina Jolie nicht nominiert worden ist wenigstens, aber
gut. Sie hat sich wohl was erhofft, ja. Ich sehe hier andere Sachen, die gesnappt werden.
Also, ja, wir müssen ehrlich sein. Wenn hier Challengers wäre, was gesnappt worden ist, hätte es eigentlich Challengers verdient, weil es einfach kameramäßig so viel rausgeholt hat aus dem sehr langweiligen Sport des Tennis.
Ja. Ja. Also Challengers ist hier auf jeden Fall, also für mich mit der größte Snap, wenn wir jetzt nicht ganz auf so in die Filme reingehen, aber auch Nickel Boys ist für mich, das ist ein Film, der halt seine Figuren in der Ego-Perspektive zeigt und neue, ja, Verwendung für Kamera findet. Und das nicht zu würdigen und stattdessen halt Emilia Perez, wo Mexiko mit einem senfgelben Filter dargestellt wird, zu nominieren, ist halt, zeigt für mich kein Verständnis für das Handwerk. aber auch sonst, Nosferatu mit seinen Schwarztönen ist sehr gut. Also Brutalist hat halt eine sehr perspektivische Kamera, die oft auf der Höhe der Figuren sich bewegt und erst später das Bild größer macht, als sich Dinge über diese 3 Stunden des Films entwickeln. Die beiden sind schon sehr gut und Dune halt einfach technisch beeindruckend wieder mit der G-Day Prime Sequenz und Infrarotkameras und so.
Ja, ich glaube, Dune würde für mich hier der Favorit sein, weil Dune sieht selbst ohne diese Schwarz-Weiß-Sequenz fantastisch aus, ist toll gefilmt und mit dieser Sequenz, also super duper.
Ja, also bei mir aus wäre halt auch so für rein Epic Dune und für die Kamera als Erzählmittel würde ich den Brutalist meinen Nod geben. Dann haben wir das beste adaptierte Drehbuch und das ist, kommt mir dieses Jahr schwach vor. Wir haben Sing Sing, wir haben Emilia Perez, wir haben Like a Complete Unknown, wir haben Nickel Boys und wir haben Conclave. Und ja, auch hier wieder, man kann sich über das Drehbuch eigentlich ärgern, dass es dass Emilia Perez nominiert ist. Sing Sing habe ich nicht gesehen. Soll irgendwer gewinnen. Ich habe da keine Emotion für diese Kategorie. Du magst die Conclave ja sehr gerne, also vermutlich das.
Dann haben wir das beste Originaldrehbuch.
Die Kategorie ist stacked.
Ja, die ist richtig gut. Da haben wir Anora, September 5, Der Brutalist, A Real Pain und The Substance. Und du hast ja schon gesagt, dass The Substance so toll sein soll. Und auch was ich gehört habe, soll das so gut sein.
Die sind alle gut. Also Anora lebt halt von den Dialogen, die halt super naturalistisch rüberkommen. Und das ist echt viel wert. September 5 ist eben auf einer stressigen Zeitlinie gearbeitetes Ding. Da sehe ich auf jeden Fall auch durchaus, dass es hier eine große Würdigung ist, nominiert zu sein, aber ich erwarte keinen Gewinn. Brutalist ist gut. Real Pain ist auch gut. Substance ist auch gut. Also, wie gesagt, es ist eine Kategorie, wo alle es irgendwie verdient haben. Ich glaube, ich würde mich über die Substance halt am meisten freuen, einfach.
Ich habe da keine feste Meinung tatsächlich zu. Gut, dann kommen wir schon zu den in Anführungszeichen großen Kategorien.
Ach, Drehbuch ist eine, glaube ich, aber ja.
Zu den ganz großen dann halt. Beste Nebendarstellerin, da haben wir Monica Barbaro für Like a Complete Unknown.
Da spielt sie Joan Baez.
Ariana Grande für Wicked. Felicity Jones für Der Brutalist. Isabella Rossellini für Conclave und Zoe Saldana für Emilia Perez. Und ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, ich habe der Conclave gesehen und geliebt und ich überlege gerade, wen die gespielt hat tatsächlich.
Die Nonne, ich glaube, Schwester.
Ach so, ja. Das war wirklich eine sehr nebige Nebendarstellerin.
Oh ja, verschwindend gegen die anderen. Ich glaube, das ist ein Karriere-Award. Für mich ist es zwischen Ariana Grande und Felicity Jones. Also Felicity Jones trägt die zweite Hälfte des Brutalist, hat eine wirklich beeindruckende Szene. Und Ariana Grande bringt halt die Energie mit für Wicked und ist eigentlich fast die zweite Hauptdarstellerin.
Okay, dann sind wir mal gespannt tatsächlich. Dann haben wir den besten Nebendarsteller. Und da haben wir Yuri Borisov für Anora, Kieran Culkin für A Real Pain, Edward Norton für Like a Complete Unknown, Guy Pearce für Der Brutalist und Jeremy Strong für ich sage einfach die Trump-Story fertig.
Ja.
Ich wusste gar nicht, dass Guy Pearce noch lebt.
Ja, der lebt nicht nur, sondern spielt auch sehr gut.
Du bist ja der Experte. Wie würdest du sagen, wer hat's verdient?
Alle haben es verdient, nominiert zu sein. Ich würde vermutlich sagen Guy Pearce oder Kieran Culkin.
Ach, das ist ja hier der von Allein zu Hause. Der ist aber alt geworden.
Sein Bruder ist das.
Ach so. Man merkt, ich habe keine Ahnung von Film. Okay, jetzt kommen lauter Leute mit komischen Namen. Du musst jetzt die beste Hauptdarstellerin.
Die beste Hauptdarstellerin. Da haben wir Cynthia Erivo für Wicked, Kana Sofia Gasson für Emilia Perez, Mickey Madison für Anora, Demi Moore für The Substance und Fernanda Torres für Immer Hier. Ja, ich sage mal, ich wäre nicht böse, wenn eine Transfrau einen Oscar gewinnt. Ich wünschte mir, es wäre nicht unter diesen Umständen. Mickey Madison trägt Anora komplett. Und wenn Anora einen Oscar gewinnen sollte, dann müsste es eigentlich dieser sein. Deswegen bin ich für Mickey Madison.
Dann haben wir bester Hauptdarsteller. Da haben wir Adrien Brody für Der Brutalist, Timothée Chalamet für Like a Complete Unknown, Colman Domingo für Sing Sing, Ralph Fiennes für Conclave und Sebastian Stan für die Trump-Story. Und ich könnte wieder ketzerisch sein sagen, wer ist denn am hässlichsten gemacht worden? Ja. Damit er einen Oscar gewinnt.
Dann ist es Sebastian Stan.
Ja, vermutlich schon. Sich als Trump zu verkleiden ist schon.
Ja. Ja, also wir haben hier Trump, wir haben Bob Dylan. Und dann als fiktiver Charakter. Ja, ich bin da jetzt auch nicht so wirklich hart für irgendwen. Sebastian Stan kann man zwar gönnen. Adrien Brody macht es auch sehr gut.
Ich sage einfach Ralph Fiennes, weil, weiß nicht, der spielt immer solide. Ich glaube, das wäre dann auch mal so ein Karriere-Oscar, aber irgendwie, der reißt jedes Mal ab, egal was er macht. Der kann auch mal dafür einen Oscar kriegen.
Ja, verdient, würde ich auch sagen. Ja, dann haben wir hier die beste Regie. Da haben wir Jacques Audriard für Emilia Perez, Sean Baker für Anora, Brady Corbett für The Brutalist, Coralie Faget für The Substance und James Mangold, Like a Complete Unknown, und ich bin 100% für The Substance.
Und nach allem, was du erzählt hast, schließe ich mich an, ohne ihn gesehen zu haben, weil er mir zu gruselig wäre.
Du hast auch keine anderen gesehen, oder?
Nein.
Okay, dann sag ja einfach The Substance, hat es verdient. Und wir gehen zum besten Film über.
Ja, da habe ich schon mal zwei gesehen. Juhu.
Yay, wir haben Anora, wir haben The Brutalist, wir haben Dune Part 2, wir haben Emilia Perez, wir haben Für Immer Hier, wir haben Conclave, Like a Complete Unknown, Nickel Boys, The Substance und Wicked. Und einer von diesen Filmen ist nicht wie die anderen, also Emilia Perez hat es nicht verdient, es ist nicht der beste Film dieses Jahres. Ja, also so Film des Jahres ist halt auch immer schwer zu sagen, ich fand die meisten davon sehenswert. Für mich ist The Substance am ehesten der 2024. Film von denen, die hier drin sind. Also am repräsentativsten für das Jahr für mich. Aber ich bin, glaube ich, so mit alles andere als Emilia Perez schon zufrieden. Ich erwarte nicht, dass Dune das gewinnen könnte.
Aber wäre schön.
Ja, ja. Also ich sehe halt wirklich auch gar keinen so hundertprozentig ganz klaren Favoriten, der über allen anderen steht, sondern eher, wie ich halt am Anfang gesagt habe, es ist ein Filmjahr, das viel Qualität anzubieten hat, aber wenige so alles überschattende Banger.
Ich glaube, ich würde im Zweifelsfall tatsächlich Wicked sagen, weil einmal Musicals performen ja doch immer ganz gut bei den Oscars. Und das muss wohl auch, wie ich gelesen habe, erstens ein sehr gutes Musical als Musical sein. Also könnten vielleicht ein paar Fans rüberkommen von der Abstimmung her. Und der Film an sich soll auch richtig gut sein. Also ich glaube, in Zeiten, in denen La La Land einen Oscar gewonnen hat, das ist noch gar nicht so lange her, könnte Wicked auch einen gewinnen.
Ja, ist die Frage, ob die Leute dann sich nicht mit Emilia Perez spalten, aber wie dem auch sei, ich werde die Daumen für The Substance drücken und bin auch mit den meisten anderen okay.
Ja, dann sind wir schon wieder durch und natürlich kommt am Ende wieder die Frage, die ich jedes Jahr stelle. Wirst du denn die Oscars schauen?
Davon gehe ich ganz stark aus. Wenn da nicht irgendwas gewichtig dagegen spricht, werde ich es mir auch live ansehen.
Ich muss tatsächlich sagen, dieses Mal, ich bin nicht ganz so hyped. Wie gesagt, es waren auch zu wenig Filme, die ich gesehen habe. Ich glaube, wenn ich wieder nach Möglichkeit Nachtbereitschaft haben werde und es dann quasi nebenbei gucken kann, dann werde ich es mir auf jeden Fall angucken. Werde ich dafür jetzt extra wach bleiben oder vielleicht sogar meinen Dienst wieder umändern, dass ich oder mir Urlaub wünschen, wie ich es schon gemacht habe? Nein, dieses Mal nicht.
Nimmst du denn jetzt aus der Sendung einen Film mit, den du unbedingt sehen willst?
Ich glaube, es ist Substance. Vielleicht gönne ich mir den doch irgendwann mal. Die Trump-Story reizt mich, glaube ich, jetzt immer noch. Und weil der so oft nominiert worden ist, obwohl ich davon noch nie was gehört habe, aber irgendwie auch in Kategorien, die vielversprechend sind, wäre es, glaube ich, like a complete unknown. Und
kommt auch erst ins Kino in Deutschland.
Ah, okay, dann bin ich schon mal nicht schuld, dass ich nicht gesehen habe. Und wo ich ja mit mir gerungen habe, ob ich ihn gucke oder nicht, aber dann hätte ich wieder fahren müssen, wie es halt so typisch ist, irgendwie 2 Stunden ins nächste Super-Duper-Indie-Kino. Aber der Brutalist ist so einer, der mich schon ein bisschen interessiert hätte. Jetzt mit den ganzen Oscar-Nominierungen, du hast ja auch erzählt, wie gut der ist. Ich glaube vielleicht, wenn ich irgendwo auf dem Weg irgendwo ein Kino finde, dann steige ich mal ab und gucke mir das dann 3 Stunden lang an.
Ja.
Gut, dann danke ich dir ganz herzlich, dass du dieses Jahr wieder Zeit für mich hattest. Und ja, vielleicht noch als allerletzte Frage. Hast du vielleicht schon für nächstes Jahr einen Oscar-Favoriten, weil du weißt, dass irgendwas total Geiles rauskommt?
Ich habe jetzt keinen Favoriten, wo ich sage, das muss unbedingt in die Oscars rein. Die Filme, die jetzt in Deutschland angelaufen sind, sind ja halt auch alle eben noch vor den Oscars in dieser Saison erschienen. Better Man ist halt mein Tipp, wo ich sage, nee, das ist ein Film, den man sich nochmal zu Gemüte führen sollte. Was ist in dieser Saison gewesen? Queer fand ich auch schon ziemlich gut, aber nee, ich habe jetzt keinen, auf den ich vorausschaue, was Oscar angeht. Aber einen Film, der schon sozusagen längere Zeit auf eine internationale Veröffentlichung gewartet, ist Der Meister und Margarita. Der war in Russland sehr erfolgreich und wurde angegriffen, weil der Regisseur dem Ukraine-Krieg kritisch gegenübersteht, was für mich erstmal für den Film spricht. Und der kriegt dieses Jahr ein deutsches Release. Da freue ich mich drauf. Und ich freue mich auch auf Maggie Gyllenhaals, The Bride. Das ist eine Neuverfilmung von Frankensteins Braut.
Dann werden wir den mal im Auge behalten. Ich wollte jetzt noch klugscheißern und wollte sagen, dass bestimmt hoffentlich dieses Jahr irgendwann noch der 3. Into the Spider-Verse-Film rauskommt. Aber ich sehe gerade, der ist auf 2027 verschoben. Also dauert es noch ein bisschen, aber der wird dann bestimmt wieder irgendwie so einen Animations-Oscar kriegen, wenn sie nicht wieder für irgendein Anime einen Lifetime-Oscar geben. Wie letztes Jahr.
So viele letzte Filme kann Hayao Miyazaki gar nicht mehr machen.
Okay, dann mal gucken, ob ich vielleicht doch noch Oscars gucke. Und euch allen, falls ihr da draußen an den Empfangsgeräten Oscars guckt, viel Spaß und geht ins Kino, damit die Kinos nicht aussterben. Tschüss.
Bye.